indem ich begrüße Sebastian Wagner und Kai Wagner von der SUSE Linux GmbH. Mit diesem Betriebssystem habe ich vor 20 Jahren mit Linux angefangen. Mhm. Von daher freut es mich besonders. Und ja, the floor is yours.
Ja, danke. Ja, herzlich willkommen zu CEF Management mit OpenEthic. Ich bin Sebastian Wagner und das ist Kai Wagner. Der Name ist tatsächlich Zufall. Ja, was wollen wir heute machen? Ich würde am Anfang gerne nochmal CEF vorstellen. Was ist CEF? So die absoluten Grundlagen. Dann anschließend geht es um das Deployment von CEF mit Salt und mit DeepSea. Anschließend dann das Monitoring von einem CEF-Cluster über Prometheus und Grafana. Und dann kommen wir zum Kern OpenEthic, Management und Monitoring mit OpenEthic. Und dann übernimmt Kai mit dem Outlook und der Demo. Was ist CEF? CEF ist ein verteilter Storage. CEF bietet verteiltes Dateisystem an. Ist auf jeden Fall ein ganzer Cluster von verschiedenen Rechnern, von verschiedenen Services. Es ist also typischerweise nicht ein einziger Computer, der in so einem CEF-Cluster ist, sondern viele verschiedene. Und ja, so ein CEF-Cluster bietet so ein Object Store an. Das ist so ein Amazon S3-kompatibler Store. Dann bietet CEF ein Block Storage an, der so typischerweise für VM-Backends verwendet wird. Und CEF bietet auch ein verteiltes Dateisystem an, CEFFS, mit dem man dann wie mit so einem normalen Dateisystem unter Unix sprechen kann. CEF ist gedacht auf jeden Fall für eine Skalierbarkeit bis auf richtig große Cluster, bis auf viele, viele tausend Nodes. Dann Zuverlässigkeit ist unbedingt erforderlich. Also der Administrator kann dann einstellen, dass wir eine gewisse Menge an Redundanz in dem Cluster haben müssen. Und natürlich Performance. Und dann auch verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt den Cluster performanter machen kann. Zu den Prinzipien. Wichtig ist in dem CEF-Cluster, dass alles horizontal skalierbar ist und dass keine einzelne Komponente so ein CEF-Cluster zum Stehen bringen kann. Das heißt, wir haben einen großen Cluster und bei so einem großen Cluster ist natürlich der Normalfall, dass auch Server oder Dienste ausfallen und unter jeder, bis zu einem gewissen Grad, ist dann der Cluster immer noch weiter verfügbar. Für ein CEF-Cluster braucht man keine spezielle Hardware, sondern so ein CEF-Cluster läuft auf jeder Standard-Hardware, die man kaufen kann. Mit natürlich, wenn man gewisse Performance-Erwartungen hat, da muss man da auch ein bisschen auf die Hardware drauf achten. Aber so vom Standardfall gibt es keine wirklichen Hardware-Anforderungen. Wenn eine gewisse Redundanz, Mindestredundanz eingestellt ist, dann wird der Cluster auch automatisch immer darauf hinarbeiten, diese Redundanz wieder herzustellen. Das heißt, wenn eine Datei auf drei verschiedenen Platten ist, eine Platte fällt aus, dann wird die Datei dann nochmal gespiegelt, sodass die Redundanz wieder verfügbar ist. Und natürlich Open Source auf GitHub verfügbar. Ja, die Komponenten, die von unserer Seite dann interessant, ja, der Bildschirm ist ganz furchtbar, ne? So vielleicht? Nein, ist egal. Die Komponenten von dem CEF-Cluster, die für uns interessant sind, ist diese Librados-Schnittstelle, das ist dieser Layer. Der bietet so die Grundlage für diesen Amazon S3-kompatiblen Storage, der auch Swift, ne, die Swift-API kann. Dann die Radars Block Devices, die dann, ja, wie gesagt, typischerweise für VMs oder sowas in der Richtung verwendet werden. Und dann das CEFFS, ein POSIX-kompatibles Dateisystem mit einem Kernel-Client, der natürlich für Geschwindigkeit optimiert ist, und einem Fuse-Treiber. Die Grundlage davon bietet Rados, das ist dann der CEF-Cluster selber, der die Dateien, die Daten dann auf die verschiedenen Nodes verteilt, auf die verschiedenen Hosts verteilt. Diese Librados-Library, die bietet so für Anwendungen, die nicht in dieses fixe Schema von File Storage, Block Storage und CEFFS passen, eine API an, mit der man dann beliebige Daten lesen und schreiben kann. Deployment von CEF ist kein einfaches Thema. Und wir haben uns für SALT entschieden. Wir als SUSE haben uns für SALT entschieden. SALT ist ein Deployment-Framework, mit dem man Software oder verschiedene Applikationen auf die entsprechenden Nodes in so einem Cluster verteilen kann. Das Interessante bei SALT ist, dass es gut skalierbar ist auf viele, viele Computer. Und auch eine gewisse Ausfallsicherheit bietet. Das heißt, es können auch mit mehreren Mastern die Knoten konfiguriert werden. Die Clients, die fragen dann beim Server an, welche Applikationen sollen installiert werden, welche Updates sollen installiert werden, welche Konfigurationsdateien sollen kopiert oder angewendet werden. Und Salted bietet halt die Möglichkeit, das auch parallel zu machen und nicht sequenziell hintereinander, sodass wir da auch Performance-Vorteile von haben. Ein weiterer Vorteil ist, dass es einfach ist, mit Salt anzufangen. Das heißt, Konfigurationen zu machen, die ein einfaches Programm auf vielen Rechnern installieren, das ist extrem einfach. Und der letzte Punkt ist, dass Salt aktiv gepflegt wird und eine immer noch wachsende Community hat. Einen kompletten CEF-Cluster zu deployen, ist dann, wie gesagt, nicht mehr ganz so einfach. Deswegen haben wir DeepSea entwickelt, oder entwickeln DeepSea immer noch, was es ermöglicht, mithilfe von Salt einen kompletten CEF-Cluster zu deployen. Gibt im Endeffekt an, welche Rechner verwendet werden sollen, welche Platten verwendet werden sollen. Und den Rest erledigt dann DeepSea mit Hilfe von Salt. Salt selber ist eine Liste von Salt-Dateien, auch Python-Libraries, mit der wirklich alle Aspekte von einem Ceph-Cluster automatisch deployed werden können. Dazu gehört ein kompletter Lifecycle von initialer Cluster, Initialisierung über Hinzufügen von Nodes, von Hosts, Umkonfigurieren von Hosts, von Nodes, Entfernen von Nodes, Maintenance-Austausch von Platten oder anderen Storage-Devices. Bis hin über Importieren von externen, von existierenden Clustern, die über Ceph-Deploy deployed worden sind. Ceph-Deploy ist das alte existierende Tool, mit dem man Ceph-Cluster deployen kann. Über die entsprechenden Core-Komponenten hinaus bietet DeepSea auch die Möglichkeit, wir haben hier noch Wasser. Wir haben hier auch die Möglichkeit, RADOS-Gateways, also diesen Object-Store anzubieten, dann also zu konfigurieren und zu deployen. Dann natürlich ZFFS zu deployen mit den entsprechenden Daemons, die gestartet und gestoppt werden müssen, plus die entsprechenden Konfigurationen vom Ceph-Cluster. Darüber hinaus bietet DeepSea auch die Möglichkeit, auch Clients oder Gateways zu deployen, die dann beispielsweise so ein ZFFS oder ein S3-Storage über NFS an weitere Clients von so einem Ceph-Cluster anbieten können. Das unterstützen wir zum Beispiel bei NFS Ganesha. Und natürlich können iSCSI-Targets konfiguriert werden. Das geschieht aktuell über LRBD in DeepSea. Und DeepSea unterstützt auch die Möglichkeit, das komplette Monitoring zu übernehmen von dem Ceph-Cluster mit Hilfe von Prometheus und Grafana. Und wir können natürlich auch OpenMatic als Management UI für ein Ceph-Cluster konfigurieren. Wenn ich mal frage, wer hat Erfahrung mit Ceph schon mal gehabt? Boah, sind doch einige. Und mit Salt oder DeepSea? Deutlich weniger, okay. Gut. Wir haben uns für das Monitoring mit Prometheus und Grafana entschieden. Prometheus sammelt die Performance-Daten vor allem ein von den Hosts, von den Nodes und von dem Cluster, speichert die bei sich in der Datenbank. Und Grafana als Dashboard wird verwendet, um die Daten dann aufzubereiten und schick darzustellen. Das Grafana, was über DeepSea deployed wird, wird typischerweise dann direkt in OpenMatic eingebettet, sodass das Dashboard von OpenMatic dann als Hauptkomponente dann Grafana-Dashboard verwendet. Und zusätzlich darüber ist das Grafana-Dashboard auch als eigenständige Anwendung immer noch erreichbar. Das heißt, DeepSea hat quasi den kompletten Cluster unter seiner Kontrolle mit allen Clients, mit allen Konfigurationen, die benötigt werden, um so einen Cluster am Laufen zu halten. So, OpenMatic. Wer kennt OpenMatic 2.0 oder vorher noch? Gut. Ja, mit OpenMatic 2.0 hatten wir einen etwas breit gefächerteren Ansatz, der so ein generelles Storage Management ermöglicht. Mit späteren 2.0er Versionen haben wir dann auch den CEF-Bereich hinzugefügt. Und OpenMatic 3.0 konzentriert sich dann ausschließlich auf den auf das Management von CEF. Sodass wir als Ziel haben, die Open Source Lösung zu sein, mit der man ein CEF Cluster über eine UI managen und monitoren kann. Und es ist wichtig, dass die Usability auch stimmt. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie jedes Feature noch in die existierende UI reinbauen, sondern wir legen einen großen Fokus darauf, dass auch die Anwendbarkeit, das Ease of Use auch drin ist. Mit OpenMatic unterstützen wir auch große Cluster, ohne dass die UI dann unübersichtlich wird oder Probleme hat. Zumindest ist das unser Ziel. Und es gibt Tools für CEF-Management, die, wenn man außerhalb von diesem Tool am CEF-Cluster rumkonfiguriert, dass dann das Bild von dem Management-Tool den aktuellen Zustand vom CEF-Cluster inkonsistent wird. Das wollten wir mit OpenMatic nicht machen. Das heißt, man hat immer die Möglichkeit, über andere Tools den CEF-Cluster zu konfigurieren oder direkt auf der Konsole dann auch Änderungen vorzunehmen. Was bietet OpenMatic bei OpenMatic 3? Wie gesagt, wir in OpenMatic selber speichern wir keine wirklich kritischen Daten über den CEF-Cluster selber, außer wie wir ihn erreichen können, sondern wir holen uns alle Daten immer live über die entsprechenden Library-Schnitte. Das Dashboard ist, wie gesagt, als Hauptkomponente ein Grafana-Dashboard. Wir haben aber auch noch eigene Komponenten hinzugefügt, die vor allem unsichtbar sind, es sei denn, es gibt irgendwelche Konfigurationsprobleme mit dem CEF-Cluster. Was die Basiskonfiguration von dem CEF-Cluster angeht, kann man die Storage-Daemons konfigurieren. Das sind die OSI-Daemons. Dazu gehört, dass man so clusterweite Konfigurationseinstellungen ändern kann. Es typischerweise benutzt, wenn man Festplatten austauscht, wenn man Dienste stoppt und startet, dann gibt es die Möglichkeit, Pools zu konfigurieren. Viele Aspekte davon, Pools zu modifizieren und Pools zu löschen. Und OpenMatic hat natürlich auch eine grafische Oberfläche, um alle Hosts in einem Cluster anzuzeigen, die von DeepSea gemanagt werden oder auch die vom CEF-Cluster selber bekannt sind. Zu den einzelnen Nodes haben wir auch entsprechende Grafana-Dashboards zur Verfügung, die dann, wo man dann pro Host sehen kann, wie die Performance von den einzelnen Rechnern ist. OpenMatic liefert auch die Möglichkeit, dann entsprechende Clients zu konfigurieren von dem CEF-Cluster, wie zum Beispiel NFS Ganesha, was dann über DeepSea deployed wird. Oder iSCSI-Targets, die über DeepSea dann konfiguriert und deployed werden, wie eben gerade schon erwähnt. Den Object Store, den kann man über OpenAdic konfigurieren. Zum Beispiel User und Buckets können da konfiguriert werden. Wir unterstützen die neuesten Features von Ceph Luminous. Das ist die allerneueste Ceph-Version. Wie zum Beispiel Pool-Kompression, Datenkompression auf BlueStore für die Experten. Und ja, als kleiner Gimmick gibt es dann auch die Möglichkeit, OpenMatic selber zu konfigurieren. Zum Beispiel ein eigenes Grafana-Dashboard zu konfigurieren. Mit den entsprechenden Hilfestellungen. Falls irgendwas mit der Konfiguration von OpenMatic selber nicht stimmt, liefern wir sinnvolle Hinweise. OpenMatic selber besteht aus zwei Teilen. Das ist das Frontend, was vor allem im Browser läuft, und das Backend, was vor allem ein Reverse-Proxy darstellt. Das heißt, wir sprechen sowohl mit dem mit diesem Object Store, mit dem Rados Gateway, oder wir sprechen mit DeepSea, mit der DeepSea REST API, oder wir sprechen auch mit dem Grafana Dashboard, was wir dann quasi als Reverse-Proxy zur Verfügung stellen. Und Pools und RBDs, diese ganzen Metainformationen innerhalb eines Clusters, die holen wir dann direkt über Libraders. Und damit würde ich gerne Kai übergeben.
Test, Test, 1, 2, 1, 2. Funktioniert, einwandfrei. So, irgendwie kriege ich... So, jetzt ist er weg. Jawohl. Ich gebe euch einen kleinen Ausblick. Ein bisschen in die Zukunft, ein bisschen von dem, was wir gemacht haben. Möchte direkt eigentlich damit starten, euch erstmal damit mit dem Login-Screen von uns zu konfrontieren. Wir haben alles, was man braucht. Man kann da oben einen Username eingeben, man kann ein Passwort eingeben und man kann sogar sich einloggen. Das ist sehr, sehr krass. Ich weiß, ich sehe die Blicke, das ist ultra. Aber das ist nicht alles, wo wir hinwollen. Ich glaube, wir haben noch viel mehr, und zwar, wo wir hinwollen, ist das da. Was wir nämlich gemacht haben, und das Ganze, das muss man festhalten, in einem einzigen Commit. Wir haben das Logo getauscht und den Namen OpenAdic durch Ceph ersetzt. In nur einem Commit. Und da sieht das Ganze so aus. Ich sehe die faszinierenden Blicke. Ich würde sagen, damit können wir hier an der Stelle schließen. Dankeschön. Nein, Quatsch. Steckt ein bisschen mehr dahinter. Also für die, die es vielleicht wissen, seit Ceph Luminous draußen ist, gibt es ein Standard Dashboard Manager Module für den Ceph Manager. Wir offensichtlich bauen auch eine Ceph-Oberfläche zum Managen von Ceph. Ceph hat sich lange upstream damit schwer getan, eine Oberfläche irgendwie überhaupt an Stand zu bringen. Es gab diverse, die sind immer wieder aus diversen Gründen gescheitert oder nicht weiterentwickelt worden. Ich denke, die Leidensgeschichte, für die Ceph ein bisschen Hintergrund haben, werden das vielleicht kennen. Was haben wir gemacht? Wir sind im Ende letzten Jahres, im Januar, an Ceph Upstream rangetreten, unter anderem an Sage etc. und haben gefragt, hey, wie sieht das aus? Wir haben da was. Vielleicht mit eurem neuen Introduced Ceph Manager Module, was ihr jetzt habt für ein Dashboard, könnten wir euch weiterhelfen mit unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Entwicklung mit Ceph, mit dem Ganzen, was wir vielleicht schon haben, um upstream das ganze Thema schneller voranzubringen. Also, da war eine Idee geboren. Was wollten wir machen? Wir wollten ein Built-in-Dashboard haben in Ceph. Das heißt, wenn ich Ceph ausliefere, hätte ich gerne ein Dashboard dabei, was einfach out of the box funktioniert. Kein Third-Party-Dashboard irgendwo anders her. Die Idee von uns war, das Ganze, unser Know-how ein bisschen mitzunehmen. Das heißt, das, was wir die Jahre gelernt haben, Dashboard mit einfließen zu lassen, um da ein bisschen Speed aufzunehmen. Und am Ende ja Hintergrund der Default zu sein. Das heißt, wenn ich das Ganze ausrolle, habe ich uns als Dashboard. Das war eine Idee, die war dann ja, so dritte Woche, vierte Woche, fast Ende Januar war das fertig besprochen und war so die Idee. Wie ist das Ganze weitergegangen? In den letzten Wochen waren wir nicht ganz faul. Und der aktuelle Status ist folgender. Der erste Milestone wurde vor 3 Tagen, glaube ich, gemerged. Upstream. Ich glaube, es waren 3 Tage. Asymmetrie. Ja, 3, 4 Tage wurde das Ganze gemerged. Upstream. Was haben wir erreicht aktuell? Aktuell ist das neueste Stand, den ihr jetzt im Master habt, wenn ihr auscheckt, mehr für euch, mehr oder weniger fast der gleiche Stand, den ihr vorher hattet, aber replaced durch uns. Das heißt, wir nehmen haben das Ganze auf Angular portiert, das heißt, was wir nutzen, das heißt, das Ganze im Hintergrund, wir haben Feature Parity erreicht, haben noch 1, 2 Dinge sogar mehr mittlerweile drin und fangen jetzt an, nach und nach die Features, die Funktionalitäten, die nicht read-only sind, sondern das Ganze managen, das Ganze create, alles nach und nach mit reinzupacken, um dann in place, in Ceph, ab Nautilus die Möglichkeit zu haben, okay, Ceph Manager, enable Dashboard, bam, out of the box habe ich ein Dashboard, was dann nichts anderes ist als verborgen mehr oder weniger irgendwann mal das Know-how hinter OpenAttic, was dahinter stand. Aber es gibt kein eigenständiges Thema mehr, sondern es gibt dann nur noch Ceph. Punkt. Das heißt, wir fließen dann irgendwann, der Name fließt dann weg und irgendwann steht da mal ein Ceph-Logo drauf. Also wirklich als eine Community. Da bin ich sehr glücklich drüber, dass wir da auch, ich denke, das weiß jeder in einer großen Firma, es ist immer produktgetrieben ein bisschen schwierig, bis man da alles so dazu getrieben hat, dass das wichtig ist, Upstream-Arbeit zu machen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir es geschafft haben, unser Management davon zu überzeugen, hey, bevor wir da unseren eigenen Turm wiederbauen, was andere auch schon immer gemacht haben, lasst doch einfach bitte an dem großen Teil partizipieren. Von daher bin ich da sehr, sehr stolz drauf. Nächster Milestone, wie gesagt, bis Nautilus ist auf jeden Fall on par zu gehen mit, was wir jetzt in 3.x haben, beziehungsweise einfach schon darüber hinaus weitere Features adden. Wenn ich sehe, was wir in den letzten 5 Wochen geschafft haben, bin ich sehr selbstbewusst, dass wir das bis zum Nautilus Release hinbekommen. Highlights, vielleicht nur, was wir gerade so zum Beispiel in der neuesten Oberfläche, die aktuell read-only ist, nur schon als Mehrwert haben, den wir bei uns momentan noch gar nicht drin haben. Wurde vorhin gerade vor der Tür angesprochen, wie sieht denn das aus mit Debian und andere. Ich weiß, wir hatten früher viel mehr Paketauswahl, ist aus Gründen leider weggefallen. Dank Upstream kommt das Ganze wieder da. Das heißt, wir haben jetzt wieder Pakete für Debian, Ubo, wir haben CentOS, du kannst auf Fedora, wenn du Lust hast. SUSE offensichtlich kannst du auch, wenn du möchtest, nutzen, um das zu installieren. Das heißt, wir decken das auf einmal wieder ab. Upstream für sein iSCSI-Sharing entsprechend benutzt nicht wie wir LRBD, sondern TCMU Runner. Das war damals einfach, wo wir angefangen haben, noch nicht ganz so reif, wie wir das gerne hätten. Deswegen ist irgendwann mal LRBD entstanden. Das heißt, in der neuen UI benutzen wir auch schon TCMU Runner. Und wir zeigen jetzt auch von den CephFS die Clients an, die drauf connecten. Das heißt, die sich drauf connecten und entsprechend mit welchen IOPS etc. Die ganzen Statistiken sammeln wir auch und zeigen in der UI an. Das ist zum Beispiel der Schritt, wo wir jetzt schon da schon voraus sind zu dem, was wir aktuell haben. Aber kommen wir, glaube ich, zum interessantesten Teil und darum, warum alle hier sind. Es sind bewegende Bilder. Ich hoffe, die Demo funktioniert. Ich hoffe, ich zähle auf mein Wi-Fi. Das ist amazing. So sieht die aktuelle 3.x aus, wenn ihr euch eingeloggt habt. Ich habe den Login-Screen, ich weiß, der war überragend, aber ich habe ihn übersprungen. Ich bin schon eingeloggt. Und das ist die erste Seite, wo ihr mit konfrontiert wird. Das heißt, das ist eine generelle Übersicht, das ist das Ceph-Cluster-Dashboard, wo ihr einfach so ein paar Standard-Infos kriegt. Wie geht es meinem Cluster, wie viele Pools habe ich, wie viele OSDs etc. Wenn ein Warning hier auftreten sollte und dieses Ding ist nicht im Healthy State, dann poppt hier automatisch oben drüber entsprechend bei einem Warning in Gelb wirklich der Output, den ihr bei Ceph-Status zum Beispiel seht, einfach automatisch auf. Ihr seht wirklich, was da passiert. Beim Warning entsprechend dann äquivalent in Rot, damit man auch merkt, dass das schlimm wird. Wie ihr sehen könnt, das ist ein embeddedes Grafana. Deswegen haben wir hier auch alle Funktionalitäten, die man sonst so hat. So cooles Overlay, wenn man hier reingeht. Das heißt, ich kann auch einfach ganz normal Drag and Drop mich reinzoomen. Das heißt, die ganzen Features, die ich von Grafana kenne, haben wir hier, weil das nichts anderes ist als einfach embedded. Hat auch klingt fast so einfach, wie es war zu implementieren. Ja, ich weiß, Sidekick an Grafana, Jungs. Ansonsten haben wir noch ein paar mehr Default-Dashboards, unter anderem für zum Beispiel die OSDs. Das heißt, ich kann mir jeden einzelnen Graphen aufrufen pro OSD, den ich da drin habe. Das kann, je nachdem, wie groß mein Cluster wird, echt eine lange Liste werden. Wir liefern was für Object-Gateways aus, für Pools. Und wenn wir das Ganze über aktuell noch im 3.x-Stadius per DeepSea deployed haben und wir haben Info-Kenntnis über unseren Salt Master, über die Nodes, kriege ich out of the box auch Node-Statistics. Das heißt, ich kriege pro Node, das, was Sebastian schon angesprochen hat, in meinem Cluster einfach CPU, RAM, Netzwerk, wie geht es meinen Kisten, kann einfach pro Node draufgehen und habe die Infos entsprechend auch. Ich denke, das ist auf jeden Fall ganz hilfreich. Ja, ich würde sagen, wir waren dann einfach mal so durch die UI, um euch einfach mal so einen groben Überblick zu bringen, was wir so haben. Wie viel Uhr haben wir? Gut, ich habe noch gut Zeit, das ist schön. In der OSD-Overview, da mal zu zeigen, was wir überall implementiert haben, wenn man auf eine einzelne OSD drauf geht, in der Hoffnung, dass es Wi-Fi macht mit, kriege ich automatisch zum Beispiel, ich habe jetzt OSD 1 selektiert und automatisch unten drunter baut er mir den Graphen auf für die OSD 1. Den hätte ich eben auch über den Default-Weg gehen können, hätte es ausgewählt, aber so kann ich trotzdem nochmal instinktiv auf der Page direkt drauf gehen. Wir haben mit der 3X jetzt auch ein paar Optionen reingebracht, die ich direkt über die OSDs machen kann, zum Beispiel Cluster-wide OSD-Flags, die ich setzen kann. Das heißt, so ein paar Standarddinger kann ich direkt hier drüber setzen und muss es nicht mehr über die Konsole machen. So was Wunderschönes wie, Pause. Ich kann mein Cluster pausieren, das ist eine super Sache, das lieben die Clients, das finden die super. Und vor allem die Anwender, die drauf sind, aber man kann es über die UI machen. Und ich kann pro OSD entsprechend einen Scrub und einen Deep Scrub triggern. Das heißt, wenn ich irgendwo, da kann ich über Konsole machen, klar, aber wir haben jetzt nach und nach mehr Funktionalität in die UI gebracht. Zu den RBDs, das heißt zum Block-Device, sieht das ziemlich äquivalent aus. Wenn die Liste lädt, ich habe wahnsinnig ein RBD drin. Ich kriege ein paar Infos darüber, logisch, Object Size, wie groß ist mein Ding, wie ist der Name von meinem RBD. Ich kann wieder entsprechend das Gleiche machen, wenn ich Statistiken hätte. Dann würde der hier auch anzeigen. Ich kann das Ganze verändern. Ich zeige euch mal, wie so ein Add-Dialog aussieht, wenn ich ihn treffen würde. Um einfach, eins hinzuzufügen. Fällt mir ein, parallel beim Vortragen, kann ich euch, nutzen wir zwei Sachen auf einmal. Ich erstelle mal einen Test-RBD und zeige euch parallel mal den immer noch vorhandenen, für die ihn aus vorherer Version schon kennen, den API-Recorder. Hier oben rechts sieht man das. Ich bin mit der Maus ganz oben rechts. Also, da kann man draufklicken, dann verändert sich das Symbol, das ist wie so ein, ich würde sagen CD-Player, keine Ahnung, heutzutage. Kann dann sagen, okay, ich will einfach ein RBD erstellen, das Ding machen wir mal 1 GB groß, den Rest lasse ich so, wie es ist, das ist relativ irrelevant. Klar, ist klein, oh sorry, natürlich. Besser? Klar, hakt ein. Noch ein bisschen größer geht? Okay, alles klar. Hab das RBD jetzt entsprechend erstellt. Test-RBD ist da. Wir von API-Recorder da oben. Pam, mach Stopp. Was macht der? Dieses API-Recorder-Ding, das ist eigentlich dafür gedacht, ich hasse oftmals auch Doku lesen, um sich Dokus durchzuforsten. Genau dafür ist das eigentlich mal ursprünglich entstanden. Das heißt, den Request, den wir von der UI aus abgesendet haben, bei uns an die API, den nimmt er einfach hier auf und packt in einen kleinen Python-Skript. Das heißt, ich kann jeden Command über die UI triggern, mach vor einen API-Recorder und krieg dann darüber direkt mein Skript und kriege genau mit, was hat er getan. Natürlich kann ich auch Firebug, sonstiges Nehmens auslesen, aber so habe ich wirklich genau den Command, was hat er getan. Könnte es theoretisch mit ein paar Parametern verändern und packe es in mein Backup-Skript oder was auch immer ich vorher damit machen will und automatisiere das Ganze. Ist wie gesagt irgendwann mal daraus entstanden, weil man ja meistens keine Lust hat, Doku zu lesen. Pools. Beispiel selbe, ich kriege eine Übersicht über die Pools, was für ein Typ die sind, Replicated, Erasure-Coded, da entsprechend auch wieder Statistiken, das zieht sich durch die ganze UI durch, das ist überall dasselbe, hier genauso Statistiken zu den Pools, kann mir entsprechend neue Pools erstellen, Testpool, kann den Replicate machen, wenn ich einen Erasure mache, sehe ich entsprechend, wie sich die ganzen Fields auch automatisch anpassen, das heißt die Variablen, die ich eingeben muss für den Erasure-Coded Pool, die ganzen Sachen, die ich vom Replicated Pool angeben muss, das zieht sich so nach und nach durch. Hier sieht man auch entsprechend Compression, was mit Luminous drin ist, haben wir direkt in die Oberfläche mit eingepflegt. Gehen wir mal auf Pools, ohne was unten zu speichern oder zu canceln, sieht man, was wir auch so Kleinigkeiten hinzugemacht haben, sind so Sachen, wie dass man einfach drüber informiert wird, hier bist du sicher, dass du die Seite verlassen willst, du hast da schon was geändert und hast Sachen eingetragen, aber hast nicht verlassen oder willst einfach so rausgehen. Um einfach ein bisschen Usability da in der Richtung zu bearbeiten. Der Nodes-Tab listet einmal komplett die ganzen Nodes, die ich entsprechend in meinem Cluster habe, wenn, wie gesagt, mit DeepSea ausgerollt. Ich kriege dahinter auch die Roles, die dazugehören. Das heißt, Beispiel an dem, den ich selektiert habe, ist hoffentlich groß genug. Der ist ein Admin, der ist ein Mon, der ist ein Manager, MDS, RGW und ein Storage-Node. sehe den aktuellen Study dazu, kann mir dann, wie eben, wo er vorher im Hauptdashboard gesehen habe, zu den spezifischen Node hier raus auch wieder die Graphen holen. Das heißt, das ist gleichbleibend entsprechend über alle Tabs. Und kann auch da dann sagen, okay, ich würde gerne pro Host komplett Scrub, Deep Scrub auskühlen. Springen wir weiter zum Shares. iSCSI Shares kann man bei uns über die UI erstellen. An dem Beispiel hier relativ unspektakulär einfach ein iSCSI Share. Was wir bei iSCSI und NFS haben, wir können die Services von iSCSI und NFS auf den einzelnen Server, das heißt auf meinem Gateway starten und stoppen, für den Fall, dass es halt bedarf. Das heißt, ich kann wirklich den Dienst hart anhalten, wenn ich das möchte. Ich kann natürlich neue hinzufügen, da zeige ich vielleicht mal, was wir da so an Möglichkeiten haben. Und wenn da mehr Bedarf wird, dann einmal her damit. So der Standard. Ich muss sagen, über welches iSCSI Gateway will ich es freigeben. Das heißt, ein Portal muss ich definieren. Ich sage dem, okay, welches RBD will ich nehmen. Und dann fängt der Spaß eigentlich an. Ich kann ihm sagen, welche Authentifizierung will ich wählen. Entweder will ich einfach alles zulassen. Wir haben integriert Username, Passwort. Wir haben Mutual Authentication und wir haben Discovery Authentication. Und man kann die bestimmt noch alle drei kombinieren, wenn man das total geil machen will. Ja, da hat man, wie gesagt, freie Wahl, sich selbst weh zu tun, wenn man das möchte. Two-Factor mit YubiKey ist das nächste wahrscheinlich. Ja, habe ich vorhin. Ja, alles klar. Das kommt dann in der 4. Aufgenommen als Feature-Request, bitte. Wenn wir auf NFS gehen, das heißt, wir können über die UI, wie angesprochen, auch NFS-Shares entsprechend anlegen, kann man das mal zeigen, kriege ich auch entsprechende Details. Das heißt, ich kann entweder Object Gateway S3 bei uns anlegen oder auch SFFS direkt anlegen. Das kann man bei uns auswählen, je nachdem, was konfiguriert ist. Wenn ich entsprechend ein Gateway habe, kann ich es machen. Wenn ich ein MDS habe, kann ich auch SFFS sharen. Wieder so ein kleines Mini-Detail ist zum Beispiel How to Use und so Sachen, die wir halt immer versucht haben reinzubringen. Ich hoffe, das kann man besser lesen als ich hier. Wie hole ich mir das Ganze nachher? Das heißt, wie mounte ich mir das? Ist für jeden, der Linux-User ist oder sonst irgendwie sagt, was eine Frage, dafür brauche ich keine GUI. Aber wenn wir uns generell über eine GUI unterhalten, dann gehört auch für Leute, die das vielleicht nicht jeden Tag machen, sowas rein. Weil es gibt garantiert genug Leute, die NFS mounten wollen und davor erstmal jedes Mal wieder googeln, die Manpage befragen, wenn sie wissen, was Man ist. Und einfach, um das ein bisschen zu vereinfachen, Cut and Paste, fertig.
Ich wundere, dass ihr da nicht
für?
NFS, sprich, wie groß die Requests sein mögen.
Ja, ist bei uns momentan noch bewusst aus der 3x draußen. Wenn man, ich weiß nicht, verfolgst du Upstream? Wenn man da den Konfigurator dafür sieht, da ist das genau der Fall. Das heißt, das kommt jetzt genau mit dem Punkt rein. Also, ja. Dann nur der Punkt. Object Gateway, wurde schon angesprochen, kann ich einmal User und Buckets entsprechend bei uns konfigurieren auf dem Object Gateway. Wenn ich das habe, ich hoffe, meine Wi-Fi lässt mich nicht im Stich. Ja, User anlegen, das ist jetzt, wie gesagt, relativ unspektakulär. Ich kann auch die Quotas entsprechend bei uns direkt definieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen User habe, wie den Demo-User hier, kann ich direkt bei ihm sagen, okay, was für Sub-User, zum Beispiel für S3, brauche ich es unbedingt, brauche ich, was für einen Key hätte ich gern, ich habe ihn bestehen, den würde ich gerne importieren. Und kann dann entsprechend neben Capabilities, also Berechtigungen, auch sagen, was für Quotas. Das heißt, ich kann einmal eine User-Quota wirklich hart setzen auf entweder die Größe oder Order Objects. Und das Gleiche kann ich auch bei Buckets machen. Das heißt, selbe Spiel da, ich könnte Größe oder Objects von dem User entsprechend auf dem Level genauso reglementieren. Bei Buckets. Ja. 5 Minuten, dann ist Fragen, oder? Ja, sehr gut. Dann habe ich noch 5. Die reiht sich voll aus. Bei Buckets genau dasselbe, kann ich bei uns entsprechend erstellen, beziehungsweise kriege die Infos darüber und hier unten zum Beispiel zu den Endpoints kriege ich einfach mal, wie da jetzt S3 und Swift, einfach schon die Hilfestellung. Wenn einer jetzt sich vielleicht das erste Mal benutzt oder einfach generell ist es ein bisschen einfach Cut and Paste und habe das Ganze erledigt. CrushMap, ich würde so fast überspringen, aber ich zeige es einfach, weil es noch drin ist. Die CrushMap ist einfach nur eine View-Only. Die macht nichts anderes, als die CrushMap darzustellen, offensichtlich. Da war vorher mal in den alten Versionen, wer das vielleicht weiß, eine Version drin, da konnte man cool Rules erstellen, Track and Drop, voll geil. Das dachten wir anfanglich, Anfang auch. Das Problem ist aber, man konnte auch relativ schnell auf Save klicken. Und da kann man sich auch ganz schön mit wehtun. Und wenn man von mehreren Petabyte redet und da macht mal einer so ein bisschen, hey, das ist ja cool. Ja, wir haben uns dazu entschlossen, erstmal auf eine Read-Only-Version zurückzugehen und an irgendwas zu, also ein bisschen was zu benutzen in der Zukunft, mit einer, was einen mehr leitet, Vorschläge macht. Dazu kommt, wie viele Daten werden umgeschaufelt, wenn ich das jetzt wirklich machen würde, etc., um da ein bisschen mehr Feedback zu bekommen. Weil der Weg davor, den wir da drin hatten, es war zu einfach, sich komplett weh zu tun und im Zweifelsfall direkt seinen Hut zu nehmen, weil das eine scheiß Idee war, das zu tun. Das muss ich so ehrlich sagen. Bei Systems, User ist User-Adden, was ich noch zeigen würde, mangels gleich Zeit, damit wir noch Zeit haben für Fragen, war die Settings-Page, die wir jetzt mit 3.x drin haben. Das heißt hier, logischerweise, ich kann über die UI meinen DeepSea-Endpoint, meinen Salt-Master-Endpoint, wenn ich ihn habe, entsprechend konfigurieren. Wenn das über DeepSea automatisch deployed wird und ich deploy auch OpenAttic out of the box mit, ist das alles out of the box konfiguriert, steht alles so drin, ich muss nichts tun. Aber für den Fall, dass ich das dezentral und alles einzeln machen möchte, dann kann ich es natürlich händisch hier anpassen. Das gleiche für einen Object-Gateway-Server und entsprechend mein Grafana-Host. Das heißt, wenn ich Grafana schon bestehenden habe, kann ich auch problemlos meinen bestehenden einpflegen. Wenn die Dashboards die gleiche Nomenklatur haben und heißen genauso, würden die bei uns einfach auftauchen. Und Self-Cluster logischerweise. Zu Grafana vielleicht noch den kleinen Hinweis zum Abschluss. Bei Grafana ist es so, wie von Sebastian angesprochen, dadurch, dass wir einfach nur Grafana nutzen und Grafana der Server standalone noch da ist, genauso wie Prometheus, was wir nutzen, kann ich ganz normal auf Port 3000 auf der Kiste connecten, mache meine eigenen Dashboards, wie sie mir gefallen, passe an. Wichtiger Hinweis, ihr solltet vielleicht einen anderen Namen wählen. Weil ansonsten kriegt ihr beim nächsten Update das eventuell überbügelt. Weil logischerweise, wenn ihr am gleichen Dashboard rumfolgt, an unseren Defaults, die eigentlich Defaults bleiben sollten, macht euch eigene Dashboards oder importiert welche. Völlig stressfrei, kriegt ihr instant direkt in der UI angezeigt. Zum Abschluss in der Version hier drüben, ich weise es immer gern darauf hin, ich weiß, manchmal ist das lächerlich, aber ich weise trotzdem darauf hin, macht Gebrauch von diesem Ding. Feedback. Also ich habe es ganz oft, dass irgendwelche Leute immer ankommen und sagen, hey, war voll cool, super funktioniert, ich hatte das und das Problem. Und dann frage ich, ja, und wo hast du das reported? Hast du uns angesprochen? Machst du IRC, E-Mail? Nee, habe ich nicht. Ich so, wie sollen wir das wissen? Aus göttlicher Eingebung. Einfach so, bam, und dann hatte ich ein Licht nachts und wusste, das war ein Problem. Deswegen Feedback, ob positiv oder negativ, spielt keine Rolle. Negativ ist auch wichtig. Das heißt, ihr sagt, hier, mir fehlt das und das, das funktioniert nicht oder egal was, bitte einfach her damit, weil das ist genau das, was wir brauchen. Das heißt, manchmal testen wir zwar sehr viel, wir haben unsere eigenen CI-Systeme, alles wird durchgetestet, aber das Problem ist, das kennt jeder, man ist immer ein bisschen betriebsblind. Das heißt, man hat dann immer wieder Fälle, wo man sagt, warum machst denn du das so? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ach, das kann man aber schon machen. Aber da muss man so Fälle abfangen. Aber das ist durch Betriebsblindheit. Deswegen macht bitte Gebrauch vom Feedback-Button, wenn ihr da irgendwo was habt. So, und mit dem gesagt, würde ich fast zum nächsten umspringen. Dem da Fragen. Ich lasse es mal so, dass ich, falls ich zurückspringen muss, damit wir entsprechend da einmal rumgehen können. Gibt es generell Fragen? Einmal rum.
Wie ist denn der Weg, OpenAttic auf dem bestehenden, von Hand eingerichteten Self-Cluster zu deployen? Gibt es da also Automatismen, sodass ich sage, jetzt erkenne mal das Ganze und dann möchte ich mal schauen, wie das aussieht?
Das Einzige, was du, wenn du einen vorhandenen Cluster hast, was du, gibt mehrere Möglichkeiten, wenn du die volle Funktionalität, das heißt, du willst auch Shares erstellen können, iSCSI. Das Problem ist, iSCSI und NFS-Share-Erstellung ist bei uns momentan an DeepSea gebunden, weil wir das über die REST-API durch DeepSea machen. Das heißt, wenn du auf den Teil zum Beispiel sagst, brauche ich gar nicht, ich gehe jetzt ins Monitoring etc., dann das Einzige, was wir brauchen, wenn du OA irgendwo installiert hast, ist den Self-Admin-Key. Also wir brauchen einen Key oder einen dedizierten Key, entsprechend mit Rechten. Den brauchen wir. Und nachher die URL, wo dein Grafana läuft. Und das war's. Das ist alles. Das kannst du dann dediziert auf jedem Cluster, egal wo, einfach parallel einfach ein Node hochziehen, das Ding installieren und das wär's. Nein, macht gar nichts am Cluster. Das ist dann nur View. Kannst du dir dann deine Graphen anzeigen, kannst du mir aus die von uns benutzen, das eine integrieren und das wär's. Also es würde dann gar nichts verändern.
Wie sieht's denn aus mit SIF-Support?
Ja, SIF-Support ist auf der Roadmap, ist aber jetzt momentan ganz ehrlicherweise hinten angestellt, nachdem wir Feature Parity mit 3.x Upstream erreicht haben. Das heißt, sobald wir Upstream geschafft haben, den gleichen Stand zu erreichen, wird es SIFs geben. Auch aus dem eigenen getriebenen Grund, weil genug Nachfragen kommen, auch aus Kundensicht kommen Nachfragen und sagen, hey, SIFs. Und da wir SIFs Maintainer, Samba-Maintainer im Haus haben, ist das, wir arbeiten daran. Genau der Punkt danach.
Ganz kurz, bei den Metriken, habt ihr da irgendwie Pläne, Alerting entsprechend einzubauen, solche Dinge? Weil ich habe die Dashboards gesehen und da sind überall Variablen wahrscheinlich hinten drum drin. Das ist ja mit Grafana ein Ausschlusskriterium. Ja. Habt ihr da vor, Dinge zu tun?
Ja, also momentan ist es so, was das Thema Alerting angeht, haben wir in der UI nichts. Wenn du momentan Alerting haben willst, kannst du das Default Alerting von Prometheus zum Beispiel nutzen, was du in Place drin hast. Konfigurierst dir das da. Aber kann ich fast dasselbe sagen, was ich zu der SIFS-Antwort gegeben habe. Natürlich kommt die Frage nicht das erste Mal auf. Und wenn wir uns nicht für Upstream jetzt entschieden hätten, wäre das wahrscheinlich schon früher gekommen. Aber ja, das ist ein hoher Aufhänger. Neben SIFS kommt TCMU Runner, logischerweise, dass wir jetzt mit TCMU Runner umgehen müssen. Und entsprechend Alerting. Aber wenn da vielleicht konkrete Ideen im Kopf schwirren, was man wie vielleicht am besten haben könnte, dann ist das Feedback immer hilfreich. Also da vielleicht einfach mal austauschen, kurz schließen. Das ist super. Weitere Fragen? Der Erste schläft ein.
Weitere Fragen? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hätten noch ein bisschen
Zeit. Habe ich mich extra so beeilt. Aber anscheinend war es selbsterklärend, das finde ich gut.
Im Frontend verwendet ihr Angular und im Backend?
Python. Kurz und bündig. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann...
Dann ganz herzlichen Dank an Kai und Sebastian Wagner.